Seit vielen Monaten führe ich euch durch meine alten Aufzeichnungen. Seite um Seite führen sie zurück zu jenen Tagen, an denen Holmes und ich durch London zogen und weit darüber hinaus. Zu seltsamen Klienten, verborgenen Motiven und unscheinbaren Spuren, denen Holmes oft mehr Bedeutung beimaß als allen großen Erklärungen. Doch ein Mann ist dabei bislang fast im Hintergrund geblieben. Sein Name taucht nur selten in meinen Erinnerungen auf. Und doch verdanken Holmes und ich ihm überhaupt erst unser Dasein. Arthur Conan Doyle. Denn um von ihm zu erzählen, muss ich meine Notizbücher für heute beiseite legen und mir eine kleine erzählerische Freiheit erlauben. Stellt euch also einen stillen Abend in der Baker Street vor. Draußen senkte sich die Dunkelheit über London. Kein Klient klopfte an unsere Tür. Kein Telegramm verlangte nach Holmes Aufmerksamkeit. Nur das Feuer knisterte im Kamin. Holmes saß in seinem Sessel, ich ihm gegenüber. Und ausnahmsweise wartete kein Verbrechen darauf, gelöst zu werden. In solchen seltenen Augenblicken blieb uns Zeit, nicht nur auf die Fälle zurückzublicken, die hinter uns lagen, sondern auch auf jene Umstände, die uns einst zusammengeführt hatten. Und so kam mir erst viele Jahre später eine Frage, die wir uns damals wohl niemals gestellt hätten. Was wäre geschehen, wenn wir unseren Blick an einem solchen Abend einmal auf den Mann gerichtet hätten, dem wir beide unser Dasein verdanken.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. Bei dieser Produktion kommen synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Sherringford, Holmes.
Wie bitte?
Sherringford. Offenbar hatte Arthur Conan Doyle diesen Namen zunächst für Sie vorgesehen.
Dann muss man unserem Schöpfer immerhin zugutehalten, dass er seinen Irrtum rechtzeitig erkannte. Sherlock Holmes ist bereits auffällig genug.
Der Name kam allerdings erst später. Die Idee zu Ihnen hatte da längst Gestalt angenommen. Und wenn man Ihren Ursprung sucht, führt der Weg erstaunlicherweise nicht hierher in die Baker Street, sondern nach Edinburgh, in jene Jahre, in denen unser Schöpfer Medizin studierte. Einer seiner Lehrer war Joseph Bell, ein Arzt, dessen ungewöhnliche Art, seine Patienten zu beobachten, ihn tief beeindruckte.
Offenbar ein Mann mit einem bemerkenswerten Blick für Einzelheiten.
So ist es. Bell betrachtete nicht nur die Beschwerden seiner Patienten, sondern auch ihre Kleidung, ihre Hände, ihren Gang und ihre Sprache. Und zog daraus Schlüsse über Herkunft, Beruf und Lebensumstände. Der junge Medizinstudent Doyle erlebte diese Methode aus nächster Nähe.
Genau darin liegt der entscheidende Punkt. Ein abgetragener Schuh ist zunächst nur ein abgetragener Schuh. Erst im Zusammenhang mit Gang, Kleidung, Händen und Sprache bekommt er Bedeutung. Beobachten, ordnen, Verbindungen herstellen und erst dann schließen.
Das klingt auffallend vertraut.
Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich schwer bestreiten.
Dann hat Dr. Doyle in Ihnen also etwas weitergeführt, das ihn schon als jungen Medizinstudenten beeindruckt hatte.
Er hat das Prinzip übertragen, Watson. Bell betrachtete einen Patienten und schloss aus sichtbaren Einzelheiten auf das, was sich nicht unmittelbar zeigte. Unser Schöpfer also übertrug diese Denkweise auf einen Mann, der hinausging, Tatorte untersuchte und Verbrechen aufklärte. Das Ziel änderte sich. Die Art zu denken blieb erstaunlich ähnlich.
Dann reichen Ihre Wurzeln wohl weiter zurück als bis in unsere Baker Street.
Offenbar bis in einen Hörsaal nach Edinburgh, zu einem Arzt, der genauer hinsah als die meisten Menschen seiner Umgebung.
Allerdings war Joseph Bell nicht der Einzige, der die Vorstellung von Ihnen beeinflusste.
Tatsächlich?
Erinnern Sie sich noch, Holmes, wie ich Sie einmal mit Dupin verglichen habe?
Leider ausgezeichnet.
Sie waren damals nicht sonderlich angetan. Dupin war Edgar Allan Poes analytischer Ermittler. eine der frühen Detektivfiguren der Literatur, die ihre Fälle vor allem durch Beobachtung, Logik und Schlussfolgerung löste. Arthur Conan Doyle bewunderte ihn schon in jungen Jahren.
Das erklärt manches und entschuldigt wenig.
Bei Joseph Bell fand Dr. Doyle die Methode. In Dupin das Bild eines analytischen Ermittlers. Doch selbst damit waren sie noch nicht vollständig.
Was fehlte noch?
Ein Gegenüber.
Das klingt beinahe wie eine Warnung.
Ich sprach von einem Gefährten, Holmes. Von jemandem, der sie auf ihren Abenteuern begleitete, beobachtete und ihnen gelegentlich widersprach. Und der später niederschrieb, was wir gemeinsam erlebt hatten.
Mit anderen Worten, ein Chronist.
Unter anderem.
Eine nicht ganz unwesentliche Aufgabe.
Gewiss. Doch Arthur Conan Doyle beließ es nicht dabei. Er gab mir eine medizinische Ausbildung, ließ mich an ihrer Seite handeln und machte mich zugleich zu dem Mann, durch dessen Berichte die Welt von unseren Fällen erfuhr.
Und Sie glauben, Dr. Doyle habe Ihnen dabei etwas von sich selbst mitgegeben?
In gewissem Maße ja. Ich war gewiss kein Abbild von ihm, doch dass er auch mich zum Arzt machte, dürfte kaum Zufall gewesen sein. Wir kannten dieselbe Welt, Krankenhäuser, Patienten und jene Augenblicke, in denen Krankheit wenig Raum für Verstellung lässt.
Ein Arzt an der Seite eines Mannes, der seine Schlüsse aus Spuren zieht. Ja, Watson, eine vernünftige Wahl.
Eine beinahe rührende Würdigung meiner Existenz.
Übertreiben Sie nicht.
Vielleicht lag gerade darin der Grund, warum wir uns ergänzten. Sie suchten nach dem Beweis, nach der Ursache, nach der Erklärung. Ich hingegen konnte nie ganz vergessen, dass hinter jeder Spur ein Mensch stand. Mich beschäftigte nicht allein, was geschehen war, sondern ebenso, wen es getroffen hatte.
Und Sie stellten Fragen, deren Antworten den Lesern gelegentlich halfen, meinen Überlegungen zu folgen.
Gelegentlich?
Häufiger, als ich damals zugegeben hätte.
Das werde ich mir merken.
Davon würde ich abraten.
Und so lösten sie die Fälle, während ich bewahrte, was wir erlebt hatten. Nicht immer so nüchtern, wie sie es sich gewünscht hätten, das gebe ich zu. Doch viele Menschen lernten sie erst durch meine Berichte kennen, durch meine Sicht auf ihre Methoden, ihre Eigenheiten und auf die Menschen, denen wir begegneten. Vielleicht brauchten sie mich also doch ein wenig mehr, als sie damals wahrhaben wollten.
Bilden Sie sich nichts darauf ein. Wobei Dr. Doyle offenbar der Ansicht war, Worte allein genügten nicht. Irgendjemand musste schließlich entscheiden, wie Sherlock Holmes auszusehen hatte.
Dann verdanken Sie Ihr Gesicht vor allem einem Mann, Sidney Paget.
Dem Zeichner?
Dem Zeichner des Strand Magazine. Dort erschienen unsere Abenteuer Monat für Monat und Paget lieferte die Bilder dazu. Ihre hagere Gestalt, das schmale Gesicht, der durchdringende Blick. Unter seiner Hand wurde sichtbar, was zuvor nur in Worten existiert hatte.
Dr. Doyle entwirft mich. Sie schildern mich. Mr. Paget gibt mir ein Gesicht. Und am Ende weiß die Öffentlichkeit offenbar besser als ich selbst, wie Sherlock Holmes auszusehen hat.
Und die Leser taten das Übrige.
Inwiefern?
Mit jedem neuen Abenteuer wurden es mehr. Sie warteten auf den nächsten Fall, versuchten, ihre Schlüsse nachzuvollziehen. Manche schrieben ihnen sogar Briefe, als wären sie ein Mann aus Fleisch und Blut, den man in der Baker Street tatsächlich erreichen konnte.
Wenigstens mangelte es unseren Lesern nicht an Vorstellungskraft.
Für Dr. Doyle war dieser Erfolg zunächst gewiss willkommen. Doch mit der Zeit wurde er ihm lästig. Ihm lagen seine historischen Romane und andere Arbeiten sehr am Herzen. Seine Leser aber verlangten immer wieder nach Sherlock Holmes.
Ich war ihm also beruflich unbequem geworden.
Ja, so könnte man es nennen.
Ein Mann erschafft eine Figur, die ihn bekannt macht und muss schließlich feststellen, dass diese Figur seinen eigenen Namen überschattet.
Und irgendwann wählte er eine recht entschlossene Methode, sich von ihnen zu befreien.
Indem er mich einen Wasserfall hinabstürzen ließ.
Ja, am Reichenbach-Fall. Unser letztes Kapitel, wie es damals schien. Ihr Kampf mit Moriarty. Und danach nur noch ihre Nachricht und jene Spuren am Rand des Abgrunds.
Sie hielten mich für tot.
Ich war davon überzeugt. Für mich war dort nicht einfach eine Geschichte zu Ende gegangen, Holmes. Ich hatte einen Freund verloren.
Und für Dr. Doyle?
Für ihn sollte es tatsächlich ein Ende sein. Er hatte sie an den Fällen zurückgelassen und damit, so glaubte er wohl, auch Sherlock Holmes hinter sich.
Eine bemerkenswert endgültige Lösung.
Nur hatte er seine Leser unterschätzt.
Sie erhoben Einwände?
Nicht gerade leise. Sie schrieben, protestierten und verlangten neue Geschichten. Ihr Tod war offenbar eine Entscheidung, mit der sie sich nicht abfinden wollten.
Eine erstaunliche Einmischung in die Angelegenheiten eines Autors.
Vielleicht. Aber sie zeigte, wie fest sie längst in ihrer Vorstellung lebten. Dr. Doyle konnte ihr Ende niederschreiben. Nur bestimmen konnte er nicht mehr, ob seine Leser es auch hinnahmen.
Mein Schöpfer musste also feststellen, dass sich sein Geschöpf nicht mehr vollständig lenken ließ.
Und die Verleger waren ebenso wenig bereit, auf sie zu verzichten. Sie wussten ihrer Bitte allerdings einigen Nachdruck zu verleihen.
Finanzieller Art, nehme ich an.
Beträchtlicher Art. Schließlich kehrten sie in das leere Haus zurück.
Dann verdanke ich meine Rückkehr gleichermaßen der Treue meiner Leser und der Großzügigkeit meiner Verleger.
Die Leser bekamen Sherlock Holmes zurück. Und ich den Freund, den ich längst verloren geglaubt hatte.
Eine ungewöhnlich persönliche Betrachtung.
Ich erlaube mir diese Ausnahme.
Lassen wir es bei dieser einen.
Ganz entkam Dr. Doyle ihnen danach jedenfalls nicht mehr. Doch der Ruhm, den ihre Fälle ihm eingebracht hatten, blieb nicht ohne Nutzen. Sein Name hatte inzwischen Gewicht und er begann, seinen Einfluss auch außerhalb der Literatur einzusetzen.
Zu welchem Zweck?
Dort, wo er überzeugt war, dass einem Menschen Unrecht geschehen war. In solchen Dingen konnte er außerordentlich hartnäckig werden.
Sie sprechen nicht mehr von Geschichten?
Nein, von wirklichen Urteilen. Von Fällen, in denen die Beweise für ihn nicht recht zu dem passen wollten, was längst als Wahrheit galt.
Und er begnügte sich nicht mit seinen Zweifeln.
Das hätte wenig zu ihm gepasst. Er las Akten, sprach mit Beteiligten und suchte nach den Stellen, an denen eine Schlussfolgerung nicht mehr zu den Tatsachen passen wollte. Ein Amt besaß er nicht. Doch sein Name öffnete inzwischen manche Tür.
Er prüfte also nicht nur das Urteil, sondern den Weg, auf dem man zu ihm gelangt.
Genau das führte ihn schließlich zum Fall George Idalgi.
Wer war dieser Mann?
Ein junger Anwalt aus Great Whirley. Seine Familie war bereits seit Jahren anonymen Anfeindungen ausgesetzt. Sein Vater stammte aus Indien und vieles deutet darauf hin, dass auch Vorurteile gegen seine Herkunft eine Rolle spielten. 1903 wurde George Idalgi schließlich wegen der Verstümmelung eines Ponys verurteilt.
Und Dr. Doyle zweifelte an der Beweisführung.
Erheblich. Als er sich des Falles annahm, war Idalgi bereits aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Urteil aber bestand fort und mit ihm der Makel, der auf seinem Namen lag.
Was ließ Doyle daran zweifeln?
Unter anderem etwas, das ihnen vermutlich ebenfalls aufgefallen wäre. Idalgis Augen.
Sein Sehvermögen?
Seine starke Kurzsichtigkeit.
Für eine Tat, die nachts auf freiem Feld begangen worden sein sollte, ist es kein belangloses Detail.
Genau das dachte auch Dr. Doyle. Er fragte sich, wie Idalgi unter solchen Bedingungen ein Tier aufspüren, angreifen und anschließend ungesehen verschwinden sollte.
Das allein beweist seine Unschuld nicht. Doch wenn ein Umstand nicht passt, prüft man die übrigen umso genauer.
Und je genauer er hinsah, desto weniger überzeugte ihn das Gesamtbild. Er setzte sich öffentlich dafür ein, den Fall noch einmal zu prüfen. 1907 wurde Idalgi begnadigt und konnte später wieder als Anwalt arbeiten. Vollständig wiedergutgemacht war damit allerdings wenig. Eine Entschädigung erhielt er nicht, und wer die Angriffe auf die Tiere tatsächlich verübt hatte, blieb ungeklärt.
Doyle fand den Täter also nicht.
Nein. Aber er zeigte, dass ein Urteil nicht schon deshalb richtig sein muss, weil eine Behörde es gefällt hat.
Ein Unterschied, den man besser nicht vergisst.
Und Idalgi blieb nicht der einzige Fall, der ihn beschäftigte.
Es gab weitere?
Einige Jahre später stieß er auf den Fall Oscar Slater, der 1909 in Glasgow wegen Mordes verurteilt worden war.
Und auch dieses Urteil überzeugte Dr. Doyle nicht.
So ist es. Er fand Widersprüche in den Aussagen und zweifelte an den Ermittlungen. Wieder begann er zu prüfen, was andere längst für entschieden hielten.
Und diesmal machte er seine Einwände ebenfalls öffentlich?
Und das sogar sehr deutlich. Nur führte sein Einsatz nicht so rasch zu einem Ergebnis wie bei Idalgi.
Slater blieb in Haft?
Beinahe 20 Jahre. Erst 1928 wurde seine Verurteilung aufgehoben.
Hartnäckigkeit ist noch kein Beweis.
Nein. Aber manchmal sorgt sie dafür, dass Beweise überhaupt noch einmal geprüft werden.
Bemerkenswert. Dr. Doyle gab mir die Gewohnheit, einem Urteil erst dann zu trauen, wenn die Tatsachen es tragen. Später scheint er sich selbst an diese Regel gehalten zu haben.
Mit einem Unterschied vielleicht. Für ihn blieb hinter einem Urteil stets auch der Mensch, der mit dessen Folgen leben musste.
Ein zulässiger Antrieb, solange er den Blick auf die Tatsachen nicht trübt.
Bei Idalgi und Slater scheint eher das Gegenteil geschehen zu sein.
Umso schwerer ist zu erklären, dass derselbe Mann später Beweise gelten ließ, die ich erheblich strenger geprüft hätte.
Sie sprechen vom Spiritismus.
Allerdings.
Bevor Sie ihn dafür allzu streng beurteilen, Holmes, sollten Sie bedenken, dass dieser Glaube für ihn eine Vorgeschichte hatte. Mit Seancen und übersinnlichen Erscheinungen beschäftigte sich er bereits lange vor dem Krieg. Doch später war das für ihn keine bloße Neugier mehr.
Es ging also um Menschen, die er verloren hatte.
Ja. Krieg und Krankheit nahmen ihm mehrere Menschen, die ihm nahe standen. Darunter auch seinen Sohn Kingsley. Ob mit dem Tod wirklich alles endete, war für ihn nun keine Frage mehr, die sich aus sicherer Entfernung betrachten ließ.
Und er hoffte, dass ein Abschied nicht endgültig sein müsse.
Wohl genau das. Er suchte Medien auf, nahm an Seancen teil und hoffte dort tatsächlich auf Nachrichten von Verstorbenen.
Das erklärt wohl, warum mein Schöpfer glauben wollte. Noch nicht, warum er sich überzeugen ließ.
Bei einer solchen Seance hätte ich sie allerdings gern erlebt.
Sie wissen genau, was ich getan hätte. Ich hätte zunächst den Raum untersucht. Lichtquellen, Türen, Vorhänge, den Tisch und jede Möglichkeit, eine Erscheinung auf ganz irdischem Wege hervorzubringen. Danach hätte ich mich den Zeugen zugewandt.
Eben deshalb. Dr. Doyle dagegen wollte nicht ausschließen, dass hinter solchen Erscheinungen mehr steckte als Täuschung oder ein geschickter Trick. Besonders ernst nahm er einige Fotografien, die angeblich Feen zeigten.
Feen?
Die sogenannten Cottingley-Feen. Zwei junge Mädchen hatten Fotografien angefertigt, auf denen sie gemeinsam mit kleinen geflügelten Gestalten zu sehen waren. Dr. Doyle hielt die Aufnahmen für einen möglichen Beleg dafür, dass solche Wesen tatsächlich existierten. Er schrieb darüber im Strand und verteidigte die Bilder später noch ausführlicher.
Und was waren diese bemerkenswerten Wesen nun?
Figuren aus Papier. Sie wurden ausgeschnitten und in Szene gesetzt. Wie die Bilder jedoch entstanden, wurde erst viele Jahre später bekannt.
Dann bestand die Schwierigkeit nicht allein darin, dass die Beweise schwach waren. Er maß ihnen offenbar größeres Gewicht bei, weil sie etwas bestätigten, das er für wahr halten wollte.
Und darin unterschieden sie beide sich wohl am stärksten. Sie misstrauen gerade den Antworten, die zu gut zu dem passen, was man sich erhofft.
Hoffnung ist kein Beweis.
Nein, das ist es tatsächlich nicht. Aber für einen Menschen, der viel verloren hat, kann sie von beträchtlicher Macht sein.
Dann war der Mann, der uns schuf, vielleicht nicht weniger auf der Suche nach Wahrheit als zuvor. Nur war er bei manchen Antworten weniger streng, wenn sie ihm Trost versprachen.
Vielleicht wäre es deshalb auch ungerecht, Arthur Conan Doyle allein an den Maßstäben der Figur zu messen, die er geschaffen hatte.
Die Feenfotografien werde ich ihm dennoch nicht erlassen.
Das hatte ich jetzt auch nicht von Ihnen erwartet.
Eines muss man ihm allerdings zugutehalten. Er versuchte, mich loszuwerden und scheiterte bemerkenswert gründlich.
Das kann man wohl sagen. Die letzte Holmes-Geschichte erschien 1927, nur wenige Jahre vor seinem Tod.
Dann blieb er mir beinahe bis zum Ende verbunden.
Und er hinterließ weit mehr als eine Reihe gelöster Fälle. Immer neue Menschen finden den Weg in die Baker Street, nehmen an unserem Kamin Platz und begleiten uns hinaus in den Londoner Nebel.
Und was, denken Sie, Watson, führt Sie immer wieder dorthin zurück?
Vielleicht das Versprechen, dass sich selbst im rätselhaftesten Fall eine Wahrheit finden lässt. Und womöglich die Erkenntnis, dass selbst der größte Verstand einen verlässlichen Freund an seiner Seite gebrauchen kann.
Sie bemessen Ihren Anteil an meinem Fortleben.
Immerhin hatte Dr. Doyle mich genau dafür vorgesehen.
Dann war das vielleicht eine seiner vernünftigeren Entscheidungen.
Diesen Satz werde ich mir merken.
Tun Sie das. Sie werden ihn kein zweites Mal hören.
So hätte unser Gespräch vielleicht enden können. Holmes hätte Arthur Conan Doyle gewiss nicht jede seiner Überzeugungen durchgehen lassen. Dazu war sein Misstrauen gegenüber allem Unbewiesenen viel zu groß. Und doch verdanken wir diesem Mann aus Edinburgh nicht nur unsere Geschichten, sondern auch den Umstand, dass wir all diese Jahre später noch immer durch die Baker Street gehen. Dass ausgerechnet Sherlock Holmes ihn überdauern würde, hätte Dr. Doyle vielleicht überrascht. Holmes vermutlich weniger. Seine Bescheidenheit war bekanntlich nie seine größte Stärke.
Wir hoffen sehr, dass euch dieser etwas andere Ausflug in die Baker Street gefallen hat. Ab dem 11. September sind wir wieder mit neuen Folgen von Crime Tales, Verbrechen im Nebel zurück und starten auch gleich mit einer Doppelfolge.
Und diesmal geht's um eine abgelegene Schule im Norden Englands. Ein Junge verschwindet mitten in der Nacht. Und wenig später wird klar, dass nicht nur sein Verschwinden Rätsel aufgibt. Draußen im Moor stößt Holmes auf Spuren, die zu keiner der naheliegenden Erklärungen passen wollen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.